Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Gesa Ufer.
Herzlich willkommen. Selbstbewusst war Rolf Dieter Brinkmann und gleichzeitig war er immer auch sehr umstritten. Schon als 17-Jähriger schrieb er Briefe an den Verleger Peter Suhrkamp und ließ ihn wissen, er sei die Stimme seiner Generation. Er übersetzte später die Beat-Poeten Jack Kerouac und Allen Ginsberg ins Deutsche und schrieb selbst legendäre Underground-Lyrik. Außerdem hat Rolf Dieter Brinkmann fürs Radio gearbeitet. Für sein Hörspiel Die Wörter sind böse zum Beispiel lief er mit Aufnahmegerät bewaffnet durch Köln und warf der Stadt seinen heiligen Hass entgegen.
Köln ist die schmierigste Stadt, die ich kenne. Die schmierigste, versauteste, dreckigste, blödeste, verschissenste, verpinkelste, stinkendste Stadt. Eine so tote und öde Stadt, in der alles Leben erstirbt, in der es keine lebendigen Situationen mehr gibt, in der alle Situationen zerfallen, in der die Leute einander hassen und sich verkriechen. Jetzt gehe ich zum Beispiel diese Straße entlang.
Jetzt, 50 Jahre nach Rolf-Dieter Brinkmanns frühem Unfalltod, zeigt das Theater Köln eine Art Bühnenadaption dieses Brinkmann-Stücks. Gleich eins unserer Themen hier im Kompressor. Schön, dass Sie dabei sind. Und nun zu diesem. Wenn Sie diese Musik hören, dann wissen Sie wahrscheinlich, wo es jetzt hingeht. Auf den fiktiven Kontinent, der Roman von George R. R. Martin und der HBO-Hitserie Game of Thrones nämlich. 7 Jahre ist es her, dass die letzte Folge des Riesenhits ausgestrahlt wurde und viele Fans wünschen sich immer noch mehr Stoff. Erst gab es den auch, und zwar in Form der Vorgeschichtsserie House of the Dragon. Und jetzt gibt es noch ein zweites Prequel, um das Warten auf die dritte Staffel von House of the Dragon zu verkürzen. Letzte Woche war die große Weltpremiere in Berlin. Da wurde gleichzeitig auch der Start von HBO Max in Deutschland grundsätzlich gefeiert. Und ab heute gibt es diese neue Serie eben bei HBO Max auch in Deutschland zu sehen. A Night of the Seven Kingdoms heißt sie. Und ob sie taugt, das genau besprechen wir jetzt mit unserem Serienkritiker Daniel Eschkötter. Hallo.
Ja, hallo.
A Night of the Seven Kingdoms, das sind ja jetzt nur 6 Folgen und die sind dann wohl auch noch etwas kürzer. Ehrlich gesagt, das klingt alles etwas überschaubarer als diese großen, epischen Königshauskriege und Weltentwürfe von Game of Thrones und House of the Dragon sonst. Oder täuscht der Eindruck?
Ja, überschaubar, ökonomisch, ja, das trifft es in vielerlei Hinsicht ziemlich gut, finde ich. Also das sind in der Tat wirklich nur 6 Folgen, die eher so Sitcom-Länge haben, also so knapp nur 30 Minuten, das kennt man ja sonst von Game of Thrones und den großen Dramenserien auch nicht. Und überschaubar, kann man vielleicht sagen, sind auch die Ambitionen und auch der Plot ist überschaubar. Also es geht da eigentlich primär um den Ritter des Titels, der sich Sir Duncan the Tall nennt, weil er eben vor allem erstmal groß ist und sonst wenig bemerkenswerte Eigenschaften hat. Und ob er ein echter Ritter ist oder eher ein Hochstapler, das ist irgendwie auch unklar. Er möchte sich jedenfalls auf einem Turnier beweisen und zeigen, dass er doch vielleicht etwas mehr ist als das, was bei George R. R. Martin und in der Serie ein Heckenritter heißt.
Was ist denn bitte schon ein Heckenritter?
Ja, ein Heckenritter, das hat sich George R. R. Martin wohl ausgedacht. Also so richtig historisch ist das nicht, aber es ist ja die Serie auch nicht. Aber wir können das ja mal eine Figur kurz erklären lassen, was das sein soll.
It's a hedge knight, ain't it?
What?
It's like a knight, but sadder.
No, I'm not
sad. It's got to sleep in the hedges, because no lord will have it.
Aww,
that is sad.
Ja, also wie ein Ritter, nur trauriger, ne? Haben wir gerade gehört. Also eigentlich ist das ein komplett unerfahrener, vagabundierender Ritter oder möchte gern Ritter, der nicht zu einem der Königs- oder adeligen Häuser gehört und deshalb eben manchmal in der Hecke schlafen muss, also deshalb Heckenritter. Und die Geschichte, also die Ritterreise oder Ritterwerdung von diesem Duncan in diesen 6 Folgen, die ist eigentlich denkbar einfach und klassisch. Also der Ritt zu einem Turnier und auf dem Weg liest der möchte gern Ritter einen ungefähr 10-jährigen Jungen auf, der dient ihm dann als Knappe. Ja, und beim Turnier muss sich dann Sir Duncan dann zum echten Ritter wandeln und einige Prüfungen bestehen, eben mit der Hilfe von diesem Jungen. Egg heißt der, eigentlich Aegon, und da ahnen dann alle Fans schon, dass das vielleicht nicht irgendein gewöhnliches Kind ist.
Es ist kein gewöhnliches Kind, das lässt ja schon mal doch Großes erhoffen, aber jetzt sagst du, die ganze Geschichte ist doch deutlich kleiner dimensioniert. Wie verhält sich denn die Serie grundsätzlich zu den großen Vorläufern?
Ja, also die Spur ist tatsächlich dieses Kind, also dass da in der Geschichte hier schon auch die Geschichte des Urgroßvaters einer Hauptfigur von Game of Thrones erzählt wird. Darum geht es auch so ein bisschen, aber eigentlich ist das fast egal für die 6 Folgen. Also das ist zwar erkennbar in der Welt von Game of Thrones angesiedelt, aber vor allem erkennbar durch die Namen der Häuser und Geschlechter. Manchmal wirkt das eigentlich eher wie eine Fiktion zum historischen Mittelalter. Also die Fantasy-Elemente von Game of Thrones, die sind da völlig abwesend, keine Drachen und sowas. Ja, und überhaupt verhält sich die Miniserie zu den Großserien jetzt ein bisschen so wie eine Sitcom zum Drama. Also erstmal ist das eigentlich eine Art Buddy-Komödie, eben mit dem großen, gutmütigen, aber auch komplett naiven Möchtegern-Ritter und mit seinem schlaueren Knappenkind. Mhm. Und die heißen dann auch Dunk and Egg. Also das klingt ja irgendwie auch ein bisschen wie ein Comedy-Team oder wie ein Brunch-Restaurant oder so. Aber die Serie, die ist dann halt auch nicht so sad, wie der Heckenritter klingt und es auch manchmal ist, sondern die ganze Serie will eigentlich eher heiter sein. Also Game of Thrones von unten aus der Gosse sozusagen erzählt und dazu gehört dann auch, das ist so eins der Hauptcharakteristika der Serie, dass eigentlich immer, wenn man denkt, dass jetzt das große Drama, dass die Schwere von Game of Thrones kommt, dann wird das mit Fäkalhumor sofort aufgelöst und dann kommt irgendwie eine brachiale Blähung oder ein Klogang und das passiert tatsächlich eigentlich in jeder Folge mindestens einmal.
Aber ehrlich gesagt, das klingt ja jetzt wirklich so, als sei das Konzept, also als würde da eigentlich das eigene Franchise schon nicht mehr ernst genommen.
Naja, also Konzept ist es auf jeden Fall, heißt ja nicht, dass es ein gutes Konzept ist, aber schon vielleicht fast ein klassisches, ne? Also weil die Serie sich aber für ein anderes Genre entschieden hat als das große Epos. Also ist jetzt eher der Test, ob man in der Game of Thrones Welt nicht auch andere Tonlagen platzieren kann. Die waren da ja vielleicht auch schon angelegt bei Game of Thrones und auch andere Gattungen. Und das hier ist dann halt mehr so kurze Novelle als großer Roman und eben nicht das große Pathos, das auf die großen Gefühle zielt, sondern das Gegenstück. Also wo es eher um die Komik geht, wenn Pathos lächerlich gemacht wird, ne? Also im Griechischen gibt es dafür dann tatsächlich auch einen Gegenbegriff von Pathos, das ist dann Bathos. Aber ja, Franchise-Pflege ist das natürlich trotzdem und überhaupt ist das auch alles ein großer Fanservice an die Leute, die wegen Game of Thrones immer noch wütend sind und wütend in die Foren schreiben, weil das Ende so wenig mit der Vision des Autors zu tun gehabt habe. Ja, hier fühlt sich das ein bisschen so an, als habe man wirklich jedes Komma von George R. R. Martin verfilmen wollen. Also bloß keine, auch nur minimale Abweichungen, keine Diversität dazu erfinden wie bei House of the Dragon, sondern wirklich eine sehr texttreue Männergeschichte aus dem Quasi-Mittelalter. Ja, irgendwie alles ein bisschen so wie der Heckenritter selbst, also nicht komplett ohne Charme und Witz, aber auch etwas schlicht und bedeutungslos.
Okay, also wir fassen zusammen, Night of the Seven Kingdoms ab sofort bei HBO Max. Nicht wirklich interessant, aber Franchise-Pflege und Fanservice werden groß geschrieben.
Genau, und Fäkalhumor auch, also die 3 neuen großen Fs von Game of Thrones sozusagen.
Daniel Eschkötter war bei uns, vielen Dank.
Ja, ich danke dir auch.
In den 70er Jahren stapfte der Beat-Poet und Hörfunkautor Rolf-Dieter Brinkmann durch Köln. Über der Schulter ein tragbares Tongerät, in der Hand ein Mikrofon, im Bauch eine schwer zu bändigende Wut auf alles und jeden. Auf die Stadt, die Leute, den Konsum, die Enge im Kopf. Sein Hörspiel »Die Wörter sind böse« von 1974 ist bis heute eine Art akustischer Faustschlag.
Ein gelber, schmutziger Himmel. Ein mieser, gelber, dreckiger, schmutziger Kölner Himmel. Ein mieser Himmel. Ein verdammter Scheißdreck von Himmel. Ein mieser, gelber, schmutziger Kölner, verfluchter, elender Kackhimmel.
Die Wörter sind böse. So heißt auch ein Theaterstück, das auf genau diesem Tonbandmaterial von Rolf-Dieter Brinkmann beruht. Im Schauspiel Köln hat das Stück am Samstag Premiere gefeiert. In der Regie von Wolfgang Menardi. Und mit ihm sind wir jetzt in Köln verbunden. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Am Samstag war also die Premiere vor vollem Haus. Wie war es? Also wie war die Energie im Raum?
Ach, das war eine tolle Energie, weil dieses ganze Stück schon ein ziemliches Monster geworden ist, auch so wie dieses Hörspiel. Und ich war wirklich sehr gespannt, wie das ein Publikum aufnimmt, weil das natürlich auch eine, wie auch bei Brinkmann, auch eine Überforderung an Mitteln und an Schnitten ist. Und das ist sehr gut aufgenommen worden und das hat mich sehr gefreut, weil es doch ein ungewöhnlicher Abend geworden ist.
Ja. Jetzt gilt Rolf-Dieter Brinkmann ja so als einer der Begründer der Popliteratur in Deutschland. Er war ja extrem beeindruckt und auch beeinflusst von den amerikanischen Beat-Poeten, von Allen Ginsberg, von Jack Kerouac. Und er schrieb auch genauso wütend und radikal subjektiv wie diese Vorbilder über die Konsumwelt und auch den Alltag. Außerdem hat er sich jetzt natürlich in diese dieser deutschen, als deutsches Pendant am wirklich vermufften Nachkriegsdeutschland und Köln abgearbeitet. Aber was interessiert Sie heute an Brinkmann und vielleicht auch an seinen Texten?
Also ich finde, es ist natürlich sehr, sehr interessant, auch wie er durch seine eigene Wut und seinen eigenen Hass auch ein Porträt einer Nachkriegsgesellschaft zeichnet. Und was da immer noch drinnen steckt, das für heute zu viel über zu übersetzen, ist schon sehr, sehr toll. Und auch diese Sprache, die finde ich sehr, sehr aktuell ist. Natürlich ist es auch eine Lyrik, der man die Zeit annimmt, auch in der Hinsicht auf seinen Blick auf Frauen oder auf seine politische Unkorrektheit. Aber diese, was mich sehr, sehr interessiert hat, war auch die Art seines Schreibens, dieses Kollagieren, diese Cut-Ops, diese verschiedenen Methoden, Sachen übereinander zu schichten. Und ich finde das sehr, sehr interessant, wie man das schafft, diese Schreibweise theatral umzusetzen, also mit den Mitteln des Theaters.
Würden Sie selbst sich so als Fan bezeichnen?
Also ich finde, die Person Brinkmann schon auch eine schwierige Persönlichkeit. Und ich finde auch diesen Wut und diese Hass auf alles und auf jeden manchmal wirklich auch anstrengend. Aber ich finde es total interessant mit dieser Bildwelt, die sozusagen auch meine Theaterarbeiten oft prägt. Oder auch ich bin immer auf der Suche nach einer gewissen Poesie, die diesem Brinkmann-Kosmos auch entgegenzustellen und zu sehen, was kann diese Kombination miteinander anstellen, was können wir erreichen zusammen. Und das hat mir großen Spaß gemacht, mich mit diesem wütenden Mann auseinanderzusetzen.
Ja, interessant, was Sie sagen. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, wie Rolf-Dieter Brinkmann eigentlich gealtert ist, wie seine Texte gealtert sind. Gerade dieses Misogyne ist doch offenkundig. Also dieser Wut zum Beispiel auf die Frauen kommt einem doch auch merkwürdig aus der Zeit gefallen vor. Und ich finde auch, natürlich ist Brinkmann auf alle wütend. Aber das ist nochmal eine Zeit, in der eigentlich Frauen auch noch gar nichts zu melden hatten und wirklich sexualisierte Objekte sind, auch in seinen Texten, oder?
Auf jeden Fall, und das kommt auch also im Stück vor. Wir haben nicht versucht, sozusagen unseren Kommentar jetzt drüber zu legen, aber wir haben allein durch die Besetzung und wer etwas spricht, also wir haben drei Schauspieler und zwei Schauspielerinnen und wir haben schon sehr versucht, sozusagen in den Texten, die wir auch noch teilweise dazugefügt haben von Brinkmann, also wir haben ja dieses Hörspiel genommen und dann noch Gedichte und Lyrik noch dazugenommen, darauf zu reagieren, aber in seinem Kosmos, so dass wir keinen aktuellen Kommentar auf diesen Blick auf die Frauen haben, sondern aus seinem Werk heraus. Also die Frauen wehren sich manchmal mit seinen Texten gegen seine eigene Misogynität.
Interessanterweise fußt ihr Stück ja eben in erster Linie auf diesen Texten, auf diesem Tonmaterial. Aber wie macht man denn dann daraus einen Theaterabend? Also was genau machen die Darsteller und Darstellerinnen da?
Also wir haben eine Figur, die angelegt ist an Brinkmann, aber ganz bewusst jetzt nicht, wie er aussieht. Die ist auf fünf Personen aufgeteilt, die eine Gesellschaft abbilden, die wir auch in der Zeit verorten. Also es ist eine Person, die zwischen den 60er und 70er Jahren auch so aussieht. Wir teilen diese Texte auf und versuchen, die verschiedensten Facetten dieses Brinkmann-Kosmoses oder auch seiner Rolle in der Gesellschaft darzustellen, wie als würden wir in seinen Kopf eindringen. Das Ganze ist wie eine Art Traumwelt dieses Brinkmann-Kopfes. Das sieht man auch auf der Bühne. Es ist ein Mash-up aus verschiedenen Stationen und wir versuchen, ein Bild auch der Gesellschaft dadurch abzubilden in dieser Zeit.
Und Wolfgang Menardi, können Sie schildern, wessen Geschichte Sie da eigentlich erzählen? Also ist es wirklich die von Brinkmann oder ist es möglicherweise auch doch eher die Geschichte sogar seiner Zeit?
Es ist natürlich die Geschichte seiner Zeit. Es ist aber auch natürlich die Geschichte von Brinkmann selbst, weil wenn man durch sein Werk geht, ist es ja eigentlich zu 99% autobiografisch. Das bedeutet, man kommt nicht drum rum, über ihn als Person zu erzählen. Und wir haben versucht, das aber so zu machen, dass wir teilweise auch seine Originalstimme benutzen und die dann auch teilweise lippensynchron nachgesprochen wird, aber dann übernehmen auch wieder die Schauspieler, vor allem im lyrischen Werk, weil ich finde auch diese Stimme von Brinkmann, diese Wut, dieser Zorn, gepaart mit dieser Lässigkeit in der Sprachbehandlung, das ist etwas so Einzigartiges, dass wir diesen Sound unbedingt drinnen haben wollen. Also dieser Brinkmann kommt immer wie so ein Blitz wieder in diese Figuren herein und dann zieht sich's aber wieder in ein Bild der Gesellschaft. Und dieses Hörspiel ist irgendwie eine Anleitung für uns gewesen, weil es ist ja dieser wütende Gang, aber er schweift ja immer wieder ab in völlig andere Situationen und anhand dieses Hörspiels haben wir die Dramaturgie entwickelt.
Mhm. Halten Sie es für möglich, dass Rolf-Dieter Brinkmann nochmal so eine Art Comeback erleben könnte?
Ich weiß es nicht. Es ist ja kürzlich seine Biografie herausgekommen auch, die sehr, sehr interessant ist. Und ich meine, er hat es auf jeden Fall rein von der Form und der Art zu schreiben natürlich sehr, sehr verdient. Also man muss ihn heute kritisch betrachten, also mit seinen Ansichten. Aber ich finde, diese Radikalität der Sprache ist schon etwas, das ich sehr, sehr spannend finde heutzutage. Und auch, dass es etwas ist, was gar nicht weichgespült und auch gar nicht PC ist. Das bedeutet, ich finde etwas, das ist schon etwas, was heutzutage etwas ist, was ungewöhnlich ist und deshalb schon auch wiederentdeckt werden kann und darf und soll.
Die Wörter sind böse von Wolfgang Menardi nach dem legendären WDR-Hörspiel von Rolf-Dieter Brinkmann aus dem Jahr 1974, ist im Depot 2 auf dem Karlsberg-Gelände in Köln zu erleben. Die Aufführung am 22. Januar, die ist bereits ausverkauft, aber für den 22. Februar, da gibt es noch Karten. Wolfgang Menardi, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Heute Abend wird in Saarbrücken das 47. Max-Ophüls-Filmfestival eröffnet. Bis kommenden Samstag laufen dann dort 150 Filme, darunter auch ein Beitrag über die Proteste im Iran von 2022 unter dem Slogan Frau, Leben, Freiheit. Durch die aktuellen Ereignisse im Iran bekommt der Kurzfilm mit dem Titel Blind ins Auge nochmal eine besondere Aufmerksamkeit. Denn er zeigt, mit welch ungeheuer brutalen Mitteln Irans Regime die Proteste unterdrückt. Vorsicht, was Sie hier hören, ist nur schwer auszuhalten.
Weg mit dem Diktator, egal ob König oder oberster Führer, ruft die Menge. So hörte sich schon 2022 der Protest an in Teheran und anderen Städten Irans. Die Machthaber reagierten damals wie heute mit brutaler Gewalt, unter anderem mit gezielten Schüssen in die Augen der protestierenden Menschen. Filmemacherin Atefeh Kerabadi.
Wir haben im November 2022 mitbekommen, dass es mehrere Protestierende ins Auge geschossen wurden und dann dieses brutale Akt. Und dann haben wir uns gefragt, warum tatsächlich Schüsse ins Auge?
Der Film Blind ins Auge zeigt die ganze Brutalität des iranischen Regimes. Auch Bilder der Proteste dokumentiert in Dutzenden von Social-Media-Szenen, aufgenommen mit Smartphones. Die gezielten Schüsse ins Auge seien auch der Versuch, die Kraft des Sehens zu vernichten, heißt es im Film. Und das sei auch bei den aktuellen Massenprotesten im Iran unverändert geblieben. Atefeh Kerabadi?
Wir haben letzte Woche Dienstag ein Video gesehen, wo im Südiran eine weibliche Protestierende und dann plötzlich, sie wird ins Auge geschossen, sie blutet und sie sagt im Film, dass sie ins Auge geschossen wurde.
Die genaue Zahl der Opfer ist immer noch nicht bekannt. Amnesty International hatte bereits vor 3 Jahren in einem Report angeprangert, Sicherheitskräfte seien im Iran immer wieder mit scharfer Munition gegen unbewaffnete Demonstrierende vorgegangen.
Die aktuelle Lage ist natürlich noch drastischer und man kann es nicht mit Worten beschreiben,
sagt Filmemacherin Atefeh Kerabadi. Seit 2012 lebt sie in Berlin zusammen mit Mehrad Zepania. Beide stammen aus Teheran und sind auch selbst im Kurzfilm zu sehen. Nach dem Mord an Gina Mahsa Amini habe es 2022 eine regelrechte Flut an Social-Media-Bildern gegeben.
Wir waren betroffen von vielen Bildern, die in sozialen Medien die aktuelle Lage und Proteste im Iran berichtet. Und diese Bilder fluten, also die waren so in großer Masse an uns. Und dann wir haben uns immer wieder die Bilder angeschaut, mit Distanz im Exil. Und dann haben wir uns gefragt, was machen diese Bilder mit uns? Was ist dieses politische Bilder, die wir aus dem Iran sehen? Wie wirken die an uns wie Filmemacherinnen und was ist die Rolle von Sehen in dem politischen Aufstand?
Im Film Blind ins Auge wird auch darüber nachgedacht, was es für die Filmemacher bedeuten würde, selbst ihr Augenlicht zu verlieren. Verbunden auch mit der Angst, die Natur und die Vögel nicht mehr sehen zu können. Solche Gefühle übertragen sich auch beim Anschauen des Films. Seine Stärke liegt darin, einen beklemmenden Eindruck der Proteste zu vermitteln, jenseits der Nachrichtenbilder. Trotzdem bleibt die Frage, wie kann die Gewalt des iranischen Regimes jemals zu einem Ende kommen?
Wir wünschen uns, dass der Kampf gegen den Islamischen Republik weitergehen soll und wir wünschen, dass die Kämpfe weitergehen. Und wir wissen, dass keine Diktatur bis Ende geblieben ist. Am Ende des Films ist auch ein guter Wunsch, weil wir haben am Ende des Films versucht, eine Wunsch-Statement zu geben. Protestlieder, die man nicht nur in der Geografie von Iran hört, sondern auch in den vielen anderen Ländern. Und dieses Statement konnte sein, es gibt immer Licht am Ende des Tunnels.
Der Bericht von Stefan Müller. Jörg Brüggemann ist Fotograf und er ist Mitglied der Agentur und Co-Direktor der berühmten Berliner Ostkreuzschule für Fotografie. Er hat sich in seinen dokumentarischen Arbeiten zum Beispiel mit Heavy Metal oder auch mit der Ästhetik der Autobahn beschäftigt. Sein neuer Band heißt Tres Viajes, 3 Wege oder auch 3 Reisen. Und dieser Band verfolgt einen ganz anderen, einen traumhaft assoziativen Stil. Und er verbindet auch 3 sehr, sehr unterschiedliche Reisen, die Jörg Brüggemann durch Chile geführt haben. Ich freue mich sehr, dass er jetzt bei uns zu Gast ist. Hallo, schönen guten Tag.
Hallo, danke, dass ich da sein darf.
Woher kam die Initialzündung für diesen sehr, sehr offenen, sehr, wenn man so will, poetischen Band? Und warum ausgerechnet Chile als Schauplatz?
Ich war 2018 eingeladen für eine Künstlerresidenz nach Valparaiso und sollte da eine Arbeit machen. Und vielleicht gehe ich jetzt nochmal einen Schritt zurück. 10 Jahre vorher, 2008, war ich dabei, mein Fotodiplom zu fotografieren und war in Kolumbien, als die Nachricht kam, dass meine Mutter nach langer Krankheit verstorben ist. Und ich musste diese Reise damals abbrechen und hatte über Jahre hinweg schon immer wieder das Gefühl, dass ich zurück an diesen Ort nach Kolumbien an der Karibikküste zurückkehren wollte, weil es sich so angefühlt hat, als ob ich aus dem Leben da gerissen wurde und gerne wieder einsetzen wollte. Und dann war ich eben 10 Jahre später in Valparaiso und hatte einen Traum von meiner Mutter. Und das war so der realistische Traum, den ich in meinem Leben hatte. Und wir haben uns so geupdatet, was so geht nach 10 Jahren. Und dann habe ich dort entschieden, dass die Arbeit, die ich dort im Rahmen dieser Künstlerresidenz machen möchte, eben aus der Reise besteht von Valparaiso in Chile, 8000 Kilometer durch Südamerika bis an die kolumbianische Karibikküste. Und auf dem Weg habe ich fotografiert und eigentlich so ein bisschen die Trauerarbeit gemacht, die ich 10 Jahre vorher nicht richtig gemacht hatte. Und habe dadurch auch so eine ganz neue Art von Fotografie gefunden, die eben viel assoziativer, metaphorischer arbeitet, die immer noch dokumentarisch verwurzelt ist, weil ich eben zeige oder Landschaften, Porträts mache und Pflanzen fotografiere, aber die eben vielmehr auch einen anderen Bedeutungsraum über das, was sie nur darstellen, haben.
Sie kriegen sagenhaft gut hin, das in der Schwebe zu belassen. Also es gibt ein kleines Nachwort. Man ahnt, dass dieser Tod der Mutter eine große Rolle spielt. Man ahnt, dass es hier um so eine Spurensuche handelt, gerade in diesem ersten Kapitel. Und die Fotos haben eben auch diese Metaphorik durchaus. Es sind sagenhaft unterschiedliche Bilder, gerade in diesem ersten Teil. Also wir sehen ein Kind mit einem sehr, sehr suchenden, wachen Blick ins Unendliche. Wir sehen Vögel, wir sehen eben Natur und es ist diese ja fast wirklich metaphysische Offenheit da. Und dann das zweite Kapitel, das schlägt einen gänzlich anderen Ton an, obwohl es eine ähnliche Offenheit mitbringt. Da sehen wir eine kolossale Energie, auch eine Gewalt in den Fotos. Vielleicht können Sie uns nochmal beschreiben, wohin uns dieser Weg führt, dieses Kapitel.
Ja, ein Jahr später bin ich im Rahmen desselben Fotofestivals, das auch die erste Künstlerresidenz mir gegeben hat, nochmal eingeladen gewesen, nochmal nach Valparaiso, um eben während dieses Fotofestivals die erste Arbeit auszustellen. Und drei Tage bevor ich dann 2019 nach Valparaiso wiedergeflogen bin, kamen die Nachrichten aus Chile, dass dort soziale Unruhen ausgebrochen sind, die sich anfangs an so einer 20-Cent-Erhöhung von U-Bahn-Tickets in Santiago entbrannt haben, aber dann eigentlich so ein Fass zum Überlaufen oder vielleicht sogar zum Explodieren gebracht haben, dass eben über Jahre hinweg immer mehr Druck auf das Volk durch seit Pinochet gibt es eine sehr neokapitalistische Verfassung, es ist alles privatisiert in dem Land. Es gibt einen sehr reichen Teil der Gesellschaft, aber es gibt eben auch einen Teil, der überhaupt nicht profitiert und extrem ausgebeutet wird. Und das brach sich da Bahn und ich war dann eben in Valparaiso und habe dann sechs Tage lang die Proteste die Gegengewalt, das Niederschlagen durch die Polizei fotografiert in den Straßen. Und das sind eben auch Formen von Protesten, die sind dann vielleicht, das ist schon noch eine ganze Nummer härter und gewalttätig auf beiden Seiten, als wir das hier aus Deutschland kennen. Das waren dann schon bürgerkriegsähnliche Zustände, also mit extrem viel Tränengas und Gummigeschossen, die absichtlich auf Augen geschossen wurden. Und dort zeigte sich für mich dann, also die Arbeit, die ich gemacht habe, bewegt sich dann von diesem Ereignis im Zeitgeschehen auch ein bisschen weg, sondern es ging mir irgendwann dann eigentlich auch um das an sich das Gewalttrauma des chilenischen Volkes, aber vielleicht auch des ganzen lateinamerikanischen Kontinentes, das dort einfach vorherrscht, vielleicht seit der Kolonialisierung oder ständige Retraumatisierung. Und es gibt eben Gewalt, nicht nur physische, sondern eben auch politische und soziale. Und die ist dort immer und überall immer wieder zu spüren.
Also für mich eine Arbeit, die auch weit über so eine reine dokumentarische Fotografie hinausgeht, sondern wirklich also eine irre Poesie mit reinbringt, gerade was diese Gewalttätigkeit zeigt, die wirklich subkutan durch diese Bilder zu einem spricht. Das dritte Kapitel, das erzählt nochmal eine ganz andere Geschichte, nämlich die einer sich verflüchtigenden Liebe, beziehungsweise es geht um ein Paar, was voneinander getrennt ist und doch irgendwie über die Entfernung miteinander verbunden bleibt. Vielleicht schildern Sie uns noch mal kurz, wie es dazu kam.
Ja, also nach der zweiten Reise, die ich dann mit meiner damaligen Freundin auch noch zusammen gemacht habe, also die bei den Protesten in Valparaiso auch dabei war, dann kam Corona und Anfang 2021 haben wir uns getrennt und es war bei mir auch so ein Auslöser von, naja, mittelschweren Depressionen. Dann habe ich eine Therapie im Sommer gemacht und habe im Herbst, Winter 2021 entschieden, jetzt nicht noch einen zweiten Corona-Winter in Deutschland mitmachen zu wollen und bin eingeladen worden von Kote, die ich auf den ersten beiden Reisen kennengelernt hatte und die am Strand lebt und die mir, als ich ankam, erzählt habe, dass sie sich auch gerade getrennt hatte. Nach 13 Jahren von Jaime, der sich zwei Jahre vorher Land gekauft hatte im Norden von Patagonien, im Middle of Nowhere. Sie sollte eigentlich mitgehen, sie war mit ihm da und meinte, das schaffe ich nicht, das ist mir hier zu einsam. Und ist dann an einen sehr schönen Strandort in einem eher trockenen Gebiet von Chile gezogen, wo ich sie besucht habe. Und ich hatte dann da angefangen zu fotografieren, auch einfach nur, damit es mir ein bisschen besser geht, bin viel gewandert und so. Hab ihren Ort fotografiert und wollte dann eigentlich auch immer in diese Region, wo er jetzt lebt, und bin dann zu ihm für eine Woche. Sie hat das organisiert und ich hatte auch ein bisschen das Gefühl, sie schickt mich zu ihm, um nach ihm zu gucken, weil die sich nach der Trennung, also die Trennung war während des Lockdowns, sie haben sich quasi über Telefon getrennt, hatten sich seitdem nicht wieder gesehen. Und dann habe ich bei ihm eben auch sehr viel fotografiert und habe irgendwann gemerkt, immer wieder taucht das Motiv des Wassers auf, weil sie eben am Strand lebt und bei ihm gibt es einen Gletscher und zwei große Bergflüsse, die vorbeigehen, und habe gemerkt, das ist irgendwas, was die beiden immer noch verbindet, und habe mich auch eben mit meiner eigenen Trennung dann auseinandergesetzt, und so ist dann die dritte Serie an diesen beiden Orten entstanden und geht eben über auch das Gefühl von Trennung, aber eben noch in Verbindung zu sein. Also so eine lange Liebe hinterlässt natürlich auch immer Spuren.
Stichwort Verbindung. Was würden Sie sagen, wie diese drei Geschichten doch möglicherweise zusammenhängen, diese Tres Viajes? Und was hat das möglicherweise auch mit diesem doch sehr, sehr starken Titelbild zu tun? Da sehen wir zwei Hunde, die miteinander kämpfen, so ein schwarzer und ein weißer Hund, und die drehen sich auf den Hinterpfoten so wie so ineinander, umeinander. Vielleicht ist es eher so fast wie ein Tanz als ein Kampf.
Ja, also für mich, vielleicht erstmal den ersten Teil der Frage zu beantworten, drehen alle drei Serien sich in irgendeiner Form um Traumata. Also da ist das Trauma des Verlustes, den Tod meiner Mutter, dann ist, was ein sehr persönliches ist, aber was natürlich alle Menschen, viele Menschen irgendwann erleben oder erlebt haben. Und dann ist da dieses kollektive Trauma der Gewalt, das mich jetzt selber nicht betrifft, weil ich kein Chilene bin, aber ich sehr viel auch mit Chilenen geredet habe und da eine Verbindung spüre. Und dann eben auch das dritte, so eine Art von Trauma der Trennung, einer Liebe, die nicht funktioniert. Und dann da auch am Beispiel von anderen Leuten, also da ist etwas persönlich und auch im Außen, und das tritt da irgendwie überall auf. Und inwiefern das mit dem Coverbild in Verbindung steht, ist, dass es, glaube ich, für mich ein sehr wichtiger Prozess war, diese emotionale Arbeit zu machen. Ich habe angesprochen, dass ich vorher die Autobahn fotografiert habe, also viel so auch rationalere, dokumentarische Arbeit gemacht habe und jetzt hier so einen anderen, weiteren Teil von mir ausgelebt habe und den auch in Verbindung gebracht habe mit dem anderen. Also auch die beiden gleichwertig im Nebeneinander zu haben.
Der Band Tres Viajes von Jörg Bregemann ist erschienen im Hartmann Verlag. Hartmann Verlag, so war's. Hartmann Verlag, 140 Seiten, kosten 49 Euro. Ganz herzlichen Dank für Ihren Besuch hier im Kompressor. Und
darf ich vielleicht noch erwähnen, dass es dazu auch noch eine Ausstellung gibt,
ja,
die gerade läuft. Ja, die hat wurde am Freitag eröffnet in der Robert-Morath-Galerie, läuft noch bis
in
zum
Berlin.
In Berlin, in der Linienstraße 107, läuft noch bis zum 21.03.
So sieht's aus. Danke für den Besuch, danke für die Offenheit.